Auto, Motor und Sport erklärt.
Das Thema Oldtimer-Fälschungen haben wir bereits in Episode 58 besprochen. Heute wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und klären, wie genau Fahrzeuge analysiert werden, welche Fahrzeuge häufig gefälscht werden und wieso es überhaupt Fahrzeuge mit falschen Fahrgestellnummern gibt. Denn so viel vorweg, an der Fahrgestellnummer wird nicht nur Hand angelegt, weil jemand in der Oldtimer-Szene einen höheren Preis erzielen will. Zum Gespräch habe ich mir deswegen heute wieder Dirk Johe dazugeholt, mit dem wir auch schon in Folge 58 über den 300 SL und den Dublettenvorwurf gesprochen haben. Deshalb, hallo Dirk, schön, dass du da bist und du hast uns heute noch einen Gast mitgebracht, richtig?
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass Sebastian Hoffmann heute bei uns ist. Er ist Head of Vehicle Analytics bei FSP Classic Kompetenz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Englische Begriffe ist manchmal ein bisschen schwierig. In der Klassikstadt in Frankfurt arbeitet er. Ja, und Sebastian, vielleicht kannst du uns vorweg mal erzählen, worin besteht eigentlich deine Aufgabe? Was ist dein Job? Womit beschäftigst du dich täglich?
Ja, erstmal guten Tag liebe Grüße aus Frankfurt hier in der Klassikstadt. Mein Name ist Sebastian Hoffmann, ich arbeite für FSP TÜV Rheinland und ich beschäftige mich eigentlich im Wesentlichen mit der Identifizierung von Fahrzeugen. Wir machen das seit einigen Jahren. Ich bin zunächst eigentlich als ganz profaner, einfacher Sachverständiger für Fahrzeuge unterwegs gewesen, habe mich da dann irgendwann auf klassische Fahrzeuge spezialisiert und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich verstärkt mit Fahrzeugen zu tun hatte, wo ich mir nicht mehr so ganz sicher war, ob diese Autos tatsächlich das sind, was sie vorgaben zu sein. Und dann haben wir uns eben überlegt, wie kriegen wir das eigentlich raus? Ne? Also das Ganze begann damals eigentlich mit einem Bugatti Typ 35, bei dem ich mir nicht mehr so ganz sicher war, ob der Wagen wirklich alt ist. Und so hat das eigentlich alles angefangen.
Vielleicht da kurz sofort eingehakt, wenn das jetzt bei so einer Untersuchung rauskommt, Bugatti 35, ein Auto aus den 1920er Jahren, und sozusagen, ihr kriegt raus, das ist ein Purisson, der in Argentinien gefertigt wurde oder irgendwo anders entstanden ist. Welche Konsequenz hat das dann eigentlich, wenn man das rausfindet? Ist das dann noch ein Oldtimer? Wird der dann als solcher noch als historisches Auto überhaupt zugelassen?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, mit dem man sich eigentlich so sehr noch gar nicht in der Öffentlichkeit auseinandergesetzt hat. Es ist klar, wir haben Nachbauten, wir haben Replikas, diese Themen gibt es natürlich. Aber wenn man sowas rausfindet und so ein Auto mit einem Kennzeichen in Deutschland unterwegs ist, weil es beispielsweise die Identität eines alten Bugatti verwendet, aber eigentlich gar keiner ist, dann hat das natürlich schon auch Konsequenzen, was die Zulassungsfähigkeit dieses Fahrzeuges angeht und auch das H-Kennzeichen natürlich steht hier in Frage. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das man mal reden muss, weil wir natürlich auch im Rennsport viele Fahrzeuge haben, von denen wir wissen, dass sie nicht original aus dieser Zeit stammen, ne? Und dass diese Autos Nachbauten sind, die Identitäten tragen von Fahrzeugen, die es mal gab oder die es vielleicht sogar noch ein zweites Mal gibt. Aber diese Autos haben mit alten historischen Fahrzeugen eigentlich gar nichts zu tun. Und die Straßenverkehrszulassungsordnung schreibt das ganz klar vor, ne, dass solche Fahrzeuge eigentlich nicht zulassungsfähig sind.
Wenn wir jetzt den Rennsportbereich ganz kurz streifen, um das dann auch komplett zu machen, das ist ja auch ein Bereich, in dem ich mich sozusagen zu Hause fühle. Da ist es natürlich so, dass die FIA, also der Weltmotorsportverband, sagt, wir stellen halt Wagenausweise aus, nicht für Autos, um zu beweisen, dass das eben authentische oder originale Autos sind, sondern wir achten einfach nur darauf, dass die Technik dem entspricht, wie die Autos damals eingesetzt worden sind, damit wir halt eine Chancengleichheit haben auf der Rennstrecke. Insofern, sage ich mal, ist das, wenn ich mit so einem Auto eben fahren will, darüber letztlich auch abgedeckt. Aber das ist natürlich für einen Sammler auch schon ein wichtiges Thema, was die Rennwegen angeht. Und insofern, muss man da natürlich möglicherweise auch entsprechend das ganze Thema beachten und auch untersuchen. Aber kommen wir nochmal zurück. Wie viele Autos begutachtest du denn so im Jahr, dass wir mal so eine Hausnummer haben, so ungefähr?
Also ich habe etwa 50 bis 100 Autos können schon mal sein im Jahr, die wir untersuchen. Die kommen natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen zu mir. Also auf der einen Seite haben wir beispielsweise Privatleute, die ein Auto kaufen wollen. Und die wollen wissen, ist das Auto überhaupt alt oder sind die identitätsstiftenden Bauteile von dem Auto, sind die überhaupt alt? Also ist der Rahmen alt oder das Chassis, ist das alt? Oder ist das gegebenenfalls nachgebaut? Dann haben wir wir haben Auktionshäuser, ne, die bei uns anfragen, wenn also Autos bei denen in die Auktion gehen sollen. Die wollen wissen, ist das Auto in Ordnung oder könnte das gegebenenfalls später Probleme bereiten? Und da prüfen wir bestimmte Dinge ab, wie beispielsweise eine Fahrgestellnummer. Ist die so richtig? Ist die korrekt? Ist die an der richtigen Stelle? Ist die Typografie richtig von der Fahrgestellnummer? Dann machen wir dann Röntgentests, so wir machen magneto-optische Untersuchungen. Wir haben aber auch schon für Gerichte gearbeitet. Das kommt vor. Wir arbeiten natürlich auch für Anwälte, wo es Streitfälle gibt beispielsweise. Aber auch schon für Museen oder selbst die Hersteller haben wir schon gearbeitet. Also wir haben ein ganz, ganz buntes Spektrum an Leuten oder Kunden, für die wir arbeiten.
Vielleicht nochmal gern eingehakt. Wir hatten zwar in der Folge 58 schon alles relativ umfassend besprochen, aber ihr habt jetzt direkt gestartet mit, es gibt Identitäten, es gibt Autos, es gibt Nachbauten und so weiter. Diese Unterschiede müssen wir vielleicht nochmal kurz zusammentun. Die Identität, was ist das für dich? Ist die Identität der Zettel, auf dem die Fahrgestellnummer steht, wo der Hersteller einmal sagt, guck mal, das ist das Auto, das gebe ich jetzt hier in den Markt rein, einmalig und das ist es? Oder ist die Identität auch im Zweifel ein Fahrzeug, das zwar physisch da war und unverändert ist, aber wo die Papiere verloren gegangen sind? Also wie teilt sich das denn auf und was ist denn das eigentlich Wertvolle oder das Einzigartige?
Also die Straßenverkehrszulassungsordnung regelt das eigentlich ganz klar. Identitätsstiftend ist die Fahrgestellnummer, die sogenannte Fahrzeugidentifikationsnummer, die sozusagen die Identität des Fahrzeuges bestimmt und vorgibt. Ne, die ist an einem festen, am Rahmen oder an einem festen Bauteil des Fahrzeuges eingeschlagen. Jetzt muss man natürlich da die Einschränkung machen. Das ist heute so und das ist, glaube ich, auch seit den 60er Jahren konsequenterweise so. Aber früher war das natürlich nicht immer so. Ne? Also nicht alle Fahrzeuge früher hatten auch eine Fahrgestellnummer, wie wir sie heute im klassischen Sinn kennen. Die ist heute 17-stellig. Damals gab es zunächst mal auch andere Fahrgestellnummern, die kürzer waren. Aber es gab eben auch Fahrzeuge, die eigentlich in dem Sinn keine richtige Fahrgestellnummer hatten. Das heißt, wir haben also Rahmennummern oder wir haben Produktionsnummern. Und manchmal war auch der Motor das identitätsstiftende Moment am Fahrzeug. Das heißt, man kann die hier leider nicht alle über einen Kamm scheren und man muss hier genau differenzieren, mit welchem Fahrzeug und welcher Kategorie habe ich es eigentlich zu tun und was ist denn das identitätsstiftende Moment? Denn wir haben ja beispielsweise früher auch häufig die Motornummern der Fahrzeuge in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Insofern wären sie natürlich auch ein Identifikationsmerkmal, weil sie in dem Fall ja auch aktenkundig sind. Das heißt, man muss hier genau überlegen, womit hat man es eigentlich zu tun und gibt es eigentlich eine Fahrgestellnummer im klassischen Sinne? Um ein schönes Beispiel zu nennen, bei den Bugatti ist das so, die haben eine Plakette, da steht auch eine Nummer drauf. Aber die Fahrgestellnummer ist eigentlich auf so einen Motorträger manchmal eingeschlagen. Und jetzt ist die große Frage, ne, ist dieser Motorträger, der separat angeschraubt ist, ist der ein Teil des Fahrgestells, ja oder nein? Und wenn, wie ist das zu behandeln? Also das heißt, die Regularien, die wir heute haben, die greifen gar nicht auf jeden Fahrzeugtyp.
Okay, das heißt, es ist alles nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht wünschen würde, wie deine Arbeit vielleicht dann auch einfacher machen würde.
Richtig, richtig.
Aber das macht es auch wieder spannend. Also insofern,
absolut, absolut.
Ich finde dieses Thema halt zu recherchieren, die Geschichten der Autos und so weiter mit den Nummern und den ganzen Nummern, die eben eingeschlagen sind. Es gibt ja auch noch andere Bauteile, an denen Nummern eingeschlagen werden. Also das ist schon eine interessante Geschichte und ist natürlich auch Detektivarbeit. Vielleicht kannst du uns mal, Sebastian, ein bisschen mit an die Hand nehmen, wenn du jetzt ein Auto sozusagen bei euch in die Werkstatt bekommst. Wie gehst du dann vor? Gibt es da erstmal so ein Standardvorgehen oder fängt das schon vorher an, bevor das Auto überhaupt da ist, dass du weißt, da kommt jetzt das und das Auto, der 911 Carrera S, um mal ein anderes Beispiel zu nennen und nicht immer Mercedes 300 SL. Wie gehst du dann vor? Gibt es da so ein paar Standards? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist eigentlich so, klar, der Kunde bestimmt den Auftrag zunächst. Ne? Der Kunde sagt, die und die Frage möchte ich am Fahrzeug beantwortet haben. Und der Kunde sagt ganz klar, hör zu, ich weiß nicht, meine Fahrgestellnummer, passt die, ist die in Ordnung, also ist die manipuliert worden oder verändert worden? Das wäre eine Fragestellung. Manchmal ist es aber auch so, dass wir Fahrzeuge haben, die nicht nur eine Frage aufwerfen, sondern die ganz viele Fragen aufwerfen. Also Fahrzeuge, die ganz, ganz lange von der Bildfläche verschollen waren, die nicht im Markt unterwegs waren, vielleicht auch Fahrzeuge, bei denen die Historie nicht klar ist, oder vielleicht gibt es sogar ein zweites Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer, was bekannt ist. Und dann muss man ein Lastenheft erstellen. Das heißt, wir gehen mit dem Kunden dann hin und dann überlegen wir, welche Frage macht Sinn zu stellen und zu beantworten, um sozusagen am Ende zielgerichtet die Identität des Fahrzeuges belegen oder widerlegen zu können. Das heißt also, wenn man jetzt mal den ganzen Blumenstrauß sozusagen beginnt oder mal betrachtet, dann würde man zunächst mal schauen, ist die Fahrgestellnummer von dem Auto an der richtigen Stelle? So. Stimmt die Spezifikation des Fahrzeuges? Ne? Ist da alles dran, was an so einem Auto dran sein muss? Gibt es vielleicht andere Nummern am Fahrzeug, die wir kennen? Also klassischerweise beim Porsche ist es immer diese Produktionsnummer, von der ja viele Leute reden, die sich unten am Armaturenbrett befindet, zumindest bei den 911er Modellen ist das so. Das heißt, wir gucken uns mal die Nummern von dem Auto an und schauen mal, sind die in irgendeiner Form verändert, sehen die komisch aus? Ne? Also ist das in Ordnung? Jetzt muss man aber auch sehen, ich kann ja eine Nummer haben, die ist typografisch vollkommen in Ordnung und die sieht auch richtig aus, auch im Vergleich mit anderen Fahrzeugen, ist aber deswegen völlig in Ordnung, weil sie da vollkommen neu reingekommen ist und zwar in ein neues Blech auch reingekommen ist. Das heißt, die zweite Frage wäre ja zu stellen, nicht nur ist die Nummer in Ordnung, sondern ist sie auch auf einem alten Blech eingeschlagen aus der Zeit? No, das wäre die zweite Frage. Oder ich stelle fest, die Nummer ist manipuliert, weil ich das magnetooptisch oder mit Röntgen schon sehen kann. Oder ich habe eine Schweißnaht direkt um die Nummer rum. Solche Dinge haben wir auch schon gehabt. Das heißt, ich muss sehr zielgerichtet mir überlegen, welche Fragen stellen sich bei dem Auto eigentlich. Es macht keinen Sinn, bestimmte metallurgische Untersuchungen an einem Auto zu machen, von dem man eh weiß, dass es komplex restauriert worden ist oder dass Teile des Rahmens bzw. Karosserie im Rahmen einer Restaurierung mal erneuert wurden. Ne, das muss man natürlich in der Abgrenzung sehen und da muss man schon auch sich mit der Geschichte von dem Fahrzeug individuell ein bisschen auseinandersetzen und schauen, machen die Untersuchungen überhaupt Sinn oder stellt sich diese Frage überhaupt bei diesem Auto?
Das heißt also, es findet alles im Dialog mit dem Kunden statt. Das ist schon mal, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Also ihr fangt nicht einfach an und dann präsentiert er nachher irgendwann eine Rechnung und sagt, ja, das war bei dem Auto leider so, da sind wir halt da noch drauf gekommen und danach drauf gekommen, hat sich das rausgestellt, sondern das findet im Prinzip alles im Zwiegespräch halt statt. Das heißt, der Kunde ist auch immer informiert, A, was gibt's zum Auto und B, wie teuer wird's.
Ganz genau. Also das ist natürlich schon wichtig. Ne? Wie gesagt, es stellen sich nicht immer alle Fragen bei einem Auto. Ne? Wenn ich jetzt sag mal ein Auto habe, wir nehmen mal an, das Auto ist seit 30 Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten. Es gibt keine Papiere zu dem Auto, weil die verloren gegangen sind. Und ich habe zudem auch noch ein Fahrzeug, was sag mal sehr wertvoll ist. Ne? Das heißt, schlechte Dokumentenlage ist schon mal nicht gut. Das Auto restauriert ist schon mal ein zweites Problem, weil Restaurierung ja immer bedingt, dass man eingegriffen hat und dass die Originalsubstanz verändert wurde. Und wenn es dann im Allgemeinen noch wenig Informationen zu dem Auto gibt, dann stellen sich natürlich relativ viele Fragen. Ne? Und wenn ich jetzt zudem noch ein Fahrzeug habe, was, ich sag mal, wo es wenig Informationen auch über Dritte und Quellen gibt, dann muss ich vielleicht ein bisschen komplexer ans Auto schauen, als wenn der Kunde jetzt zu mir sagt, hör zu, ich möchte bitte nur wissen, ist meine Fahrgestellnummer manipuliert, ja oder nein? Ne? Ich kenne das Auto seit 40 Jahren, ich habe eine gute Dokumentenlage, aber vielleicht ist das Auto mal gestohlen worden, was ja durchaus passieren kann. Ich möchte nur wissen, hat jemand diese Fahrgestellnummer mal verändert? Ne? Das wäre eine sehr, sehr einfache, sehr zielgerichtete Frage. Aber wie gesagt, bei restaurierten Fahrzeugen mit unbekannter Historie kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, einfach komplexer hinzuschauen. Und diese Abgrenzung muss man machen. Das heißt, wenn der Kunde zu uns kommt, dann erstellen wir gemeinsam mit dem Kunden ein Lastenheft und dann gibt es eine klare, ganz klare Beauftragung zu diesen Themen und auch nur diese Fragestellungen werden dann zielgerichtet beantwortet. Kann aber auch sein, dass der Kunde zu uns kommt und sagt, Herr Hoffmann, ich habe keine Ahnung, was mit dem Auto ist. Ich habe den Wagen vor vielen Jahren gekauft. Das Auto ist komplex restauriert worden und ich möchte gerne wissen, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist. Das ist eine sehr, sehr breite Frage. Ne? Also das ist eine sehr, sehr breite Frage. Und da muss man dann genau besprechen, ne, was von den ganzen Untersuchungsmöglichkeiten, die wir haben, bringt man hier zum Einsatz, um zu schauen, ob das Auto, und so sagen wir das eigentlich immer, berechtigterweise diese Fahrgestellnummer trägt.
Um vielleicht auch mal mit so Summen aufzuräumen, die kursieren, das hatten wir in dem Podcast vorher auch schon angesprochen. Das heißt, so eine Untersuchung ist also nicht unbedingt sündhaft teuer und steht natürlich auch immer in einer Verbindung zum eigentlichen Wert des Autos. Also da nehmt ihr schon auch Rücksicht drauf.
Unbedingt. Wie gesagt, es stellen sich auch nicht immer alle Fragen bei jedem Auto, ne? Also wenn man jetzt mal sagt, okay, ich möchte mal eine technische Untersuchung haben von meiner Fahrgestellnummer, dann würde ich einen magneto-optischen Scan mal anstreben. Das geht los bei 450 Euro. Ne? Und da kann man mal gucken, ist die Nummer in irgendeiner Form verändert? Liegen da andere Nummern drunter? Oder gab es mal irgendwelche Macken, die da drin sind, kann durchaus auch durch Restaurierung sein oder durch, dass mal ein Hammer draufgefallen ist oder hat jemand im Strahlgut, haben wir jetzt gerade so einen Fall, ne? Da hat ein Kunde, der hat das Auto zur Restaurierung gegeben und der Sandstrahler hat relativ lange und intensiv auf der Fahrgestellnummer rumgemetzt und damit ist die nicht mehr so gut sichtbar. Und dann versuchen wir, einen Scan zu machen, um die wieder deutlich sichtbar zu machen. Wir können die über diesen Scan auch digital vermessen. Das heißt, wir können Radien ausmessen, wir können Längen vermessen, wir können andere Vergleichsnummern drüberlegen. So. Und solche Untersuchungen, das ist das Erste, was man eigentlich macht. Und wie gesagt, das fängt bei 450 Euro an. Das ist nicht besonders viel.
Aber jetzt ist für mich die Frage, wenn du sagst, es gibt so eine breite Range an Möglichkeiten, am Ende kommen doch die meisten Kunden zu dir, weil sie wissen wollen, ich kaufe die Katze im Sack und war es eine Katze oder habe ich irgendwie ja was anderes mir angelacht? Dann habe ich ein Gutachten von dir, das ist für 450 Euro, dann sagst du, ja, die Fahrgestellnummer läuft. Als Kunde, als Käufer bin ich dann aber so sicher, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe doch hier ein Gutachten, da steht TÜV Rheinland drauf, der Sebastian hat das angeschaut, der findet das alles super, aber der hat nur den Baustein quasi analysiert, bei dem ich mir als, und dann kommt vielleicht das Verbrecherische ins Spiel, den Baustein analysiert, den ich safe halte, für den, bei dem ich sage, da habe ich nichts gemacht, da hat mein wer auch immer nichts gemacht. Guck mal hier, Gutachten, Karre läuft. Ist das nicht dann total schwierig, auch für Kunden dann, wenn die das Auto weiter kaufen würden, zu sagen, ja klar, da ist ein TÜV-Gutachten da oder irgendwas anderes, aber ich weiß ja nie, ob das die richtige Untersuchung war. Also kann ich mit einer fremden Untersuchung überhaupt was anfangen? Oder muss ich immer eine eigene für mich machen?
Nein. Also ich kann natürlich mit einer fremden Untersuchung auch was anfangen, aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ne? Also wenn ein Kunde jetzt zu mir kommt und sagt, Hoffmann, ich würde gerne, dass Sie eine Stelle am Rahmen analysieren und gucken, ob das Material dort alt ist, ne? Dann muss jemandem, der das Auto später kauft, schon auch klar sein, dass das eben auch nur diese eine Stelle gewesen ist, ne? Die gegebenenfalls auch dann herausfindet, okay, das Material stammt wirklich von 1926. Kann aber sein, dass der Rest des Fahrzeuges neu ist. Mhm. Ne? Das heißt, man muss solche Gutachten, die wir machen, die muss man schon auch lesen können und die muss man auch lesen wollen. Klar ist natürlich, wenn wir Untersuchungen machen an Fahrzeugen, dann versuche ich natürlich schon immer klar zu machen, dass es sinnvoll ist, jetzt bei der Materialanalyse beispielsweise, nicht nur einen Messpunkt zu nehmen. Ja, man kann einen Messpunkt nehmen, klar. Man kann gucken, ob das Auto, ob der Rahmen da alt ist. Aber sinnvoller ist es natürlich eher, 6 Messpunkte zu machen. Vorne 2, in der Mitte 2 links und rechts und hinten 2 links und rechts. Dann wäre ich einmal komplett durch den Rahmen durchgelaufen und dann könnte ich nachweisen, ja, okay, es ist also wahrscheinlich, dass der Rest des Rahmens dann auch alt ist, ne, wenn ich 6 Messpunkte habe. Das ist natürlich dann auch eine etwas teurere Angelegenheit, als wenn man nur einen macht. Also es ist schon auch klar, dass auch unsere Kunden mitunter preissensibel sind und die versuchen natürlich schon, und das ist auch berechtigt so, zu gucken, dass man möglichst minimalinvasiv an dem Auto arbeitet, um natürlich auch die Kosten zu senken. Das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, man muss diese Gutachten dann auch vernünftig lesen können und man muss vielleicht auch in dem Gutachten sehen, was alles nicht gemacht worden ist.
Da bietet sich, oder da kommen wir natürlich auch auf die Frage letztlich, was kann ich denn als, sage ich mal jetzt, als relativer Laie, ich interessiere mich für ein Auto oder ich habe es gar schon gekauft, was kann ich denn selber erkennen, so pauschal mal in die Hand gesprochen? Also ich bin technisch völlig unbegabt, ich habe auch keine Möglichkeiten, da irgendwas zu überprüfen, also in Selbstarbeit. Was kann ich denn tun, am besten natürlich vor dem Kauf, um mich da schon mal so ein bisschen abzusichern, dass ich weiß, was habe ich denn da vor mir? Gibt's da einen Tipp?
Also, sorry, wenn ich schon eingreife, aber es gibt ein paar ganz, ganz einfache Dinge, die man immer prüfen kann, wenn man sich für ein Auto interessiert. Und das sage ich auch meinen Kollegen und meinen Sachverständigenkollegen im Rahmen der Ausbildung. Das allererste, was ich mache, wenn ich ein Auto kaufen möchte, ich gebe die Fahrgestellnummer bei Google ein. Das klingt total profan, aber es kann durchaus sein, dass ich da einen Treffer erhalte und ich kann vielleicht nachvollziehen, wo das Auto mal gehandelt worden ist. Und wenn es mit der Historie, die ich zu dem Auto weiß und die mir der Verkäufer erzählt hat, nicht übereinstimmt, dann kann ja schon mal ein Fragezeichen auftauchen. Also das ist eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Ne? Also wir arbeiten ja sehr eng auch für Auktionshäuser und mit Auktionshäusern zusammen. Und wenn ich jetzt feststelle, dass die Fahrgestellnummer, die hier gerade, was weiß ich, die mir angeboten wurde, was weiß ich, vor 2 Jahren über ein Auktionshaus in Amerika gelaufen ist, das Auto sich aber seit 10 Jahren hier in Deutschland befinden soll, dann kann man durchaus mal die Frage stellen, ob das überhaupt das gleiche Auto ist. Oder ob es die Fahrgestellnummer vielleicht sogar 2-mal gibt. Mhm. Ja. Also das ist eine ganz, ganz profane Möglichkeit. Das kostet nichts und man kann da wieder durchaus einen Treffer haben. Dann haben wir natürlich gute Webseiten auch zu den Themen. Da kann ich mal gucken, ob die Nummern an dem Auto, ich nenne es mal Motornummer beispielsweise, passt die überhaupt zu dem Auto? Passt die in diesen Nummernkreis rein? Matcht das? Ne? Oder ist da was vollkommen anderes drin? Und ich muss dann immer so ein bisschen die Informationen, die ich zu dem Auto über Dritte oder durch eigene Recherche erhalte, ein bisschen prüfen zu dem, was der Verkäufer mir so erzählt. Ne? Und wenn ich da auf Abweichungen stoße, dann muss ich da vielleicht mal ein bisschen tiefer bohren. Ne? Also Webseiten, Google sind gute Quellen. Dann gibt es aber natürlich auch am Fahrzeug verschiedene Nummern, die ich mir mal anschauen kann, die nicht zwingend die Fahrgestellnummer sein müssen. Und auch diese Nummern kann ich mir mal anschauen. Und da kann ich mich vorher mal ein bisschen schlau machen, eben auch bei Clubs oder Vereinen, aber auch eben bei Sachverständigen natürlich. Und mal gucken, gibt es da noch ein paar andere Nummern am Auto oder bestimmte Merkmale, die signifikant sind und die mir weiterhelfen, um zu schauen, ob das Auto auch an sich original ist. Ne? Ich hatte jetzt einen Fall, da war ein Kunde, der hat auch ein schönes Auto gekauft für teuer Geld und sagte von sich, ja, ich bin Ingenieur und ich kann das ganz gut beurteilen, guckt sich das Auto an, sagt, ah, das sieht technisch hervorragend aus. Ja, hätte er die Fahrgestellnummer von dem Auto bei Google eingegeben, hätte er sofort festgestellt, dass es ein zweites Auto gibt, das in Amerika durch die Gegend fährt. Also dann nützt auch der technische Sachverstand nichts zu beurteilen, ob das Auto für technisch in Ordnung ist, wenn es das Auto 2-mal gibt.
Mhm. Das heißt aber, wenn ich mich jetzt da so ranhöre, dann gibt es ganz verschiedene Nummern, die kann ich prüfen, ich muss mich davor informieren, das ist alles okay. Was da für mich noch im Raum steht, ist, wie groß ist denn dieses Thema Fälschung weltweit? Du sprichst immer wieder davon mit, wir können in die USA gucken, dann fährt da der gleiche Porsche rum oder der gleiche SL oder weiß es nicht. Muss ich das immer so global sehen? Ist das Thema so riesig groß, die Fälschung? Wie viele gibt es in deinen Augen? Oder wie oft kriegst du eine von deinen 50 bis 100 Autos im Jahr, die du anschaust?
Also ich muss natürlich sagen, der Fokus, den ich habe, der ist ja ganz, ganz furchtbar. Das ist ja ganz, ganz schlimm, weil ich habe ja jeden Tag mit diesen Themen zu tun. Ne? Also insofern ist die Brille, die ich da aufhabe, natürlich ganz, ganz schlimm und für mich ist die ganze Oldtimer-Welt mitunter ein bisschen schwärzer, als sie es im Allgemeinen ist. Und das möchte ich auch hier nochmal betont haben. Wir haben eine ganz, ganz tolle Szene mit wunderbaren Enthusiasten, die mit viel Aufwand und Liebe ihre Autos pflegen und hegen und fahren und, ne? Und die ja viel Spaß mit haben und die auch das Wissen weitertragen. Das, was ich jeden Tag so sehe, weil das nun mal einfach mein Beruf ist, ist natürlich ein etwas anderer Einblick in die Abgründe dieser Szene. Und leider ist das auch für mich ein bisschen so der Fokus. Ne? Und das muss aber ganz klar sein, dass das nichts mit der allgemeinen Realität hier zu tun hat, sondern das ist nur ein kleiner Ausschnitt, mit dem ich mich befasse. Und das einfach qua Amt sozusagen machen muss. Ne? Aber das bildet nicht die gesamte Szene ab und das möchte ich hier wirklich betont haben, dass das so ist. Aber dennoch ist es so, dass wir natürlich meistens dann gerufen werden, wenn es eh schwierig ist, ne? Oder wenn Fragen zu dem Auto auftauchen. Und klar ist auch, dass da ein gewisser Prozentsatz an Fahrzeugen dann auch sich auch herausstellt, dass der nicht in Ordnung ist. Das ist einfach so. Ne? Und das trifft natürlich auch nicht auf jede Fahrzeugkategorie zu. Aber sind mal gefälschte, manipulierte, veränderte Fahrzeuge gibt es, seit es Fahrzeuge gibt, weil Autos natürlich auch mal geklaut werden oder gestohlen werden. Und das ist bei heutigen modernen Fahrzeugen auch noch so. Die größte Gefahr für jemanden, der ein Auto klaut, besteht immer dann bis zum Weg zur Grenze. Ne? Also wenn man das Auto über die Grenze geschafft hat, dann ist es schon nicht mehr so kritisch. Aber der Weg bis dahin ist ein großes Problem. Das heißt, die Fahrzeuge müssen sofort ihre Identitäten ändern, sobald sie geklaut sind, damit sie unkenntlich sind. Und in der Fahndung nicht sofort erkennbar. Und das war damals auch schon so. Ne? Also das heißt, es kann sehr profane Gründe geben, wie ein Diebstahl beispielsweise, der nichts mit dem bösen Vorsatz einer Manipulation eines oder Gewinnmaximierung zu tun hat oder ein Duplikat eines Fahrzeuges, sondern es kann da sehr profane Gründe geben, warum eine Fahrgestellnummer von dem Auto manipuliert wurde oder warum die verändert wurde. In dem Fall Diebstahl beispielsweise. Mhm. Also dennoch gibt es diese Autos und wir wissen das. Und seit den aktuellen Themen, die wir in der Presse so haben, wird es ja auch vielfach diskutiert. Und es kommen eben auch mehrfach jetzt Gerichtsfälle vor, die eben auch öffentlich und öffentlichkeitswirksam werden. Und dann sieht man schon, dass es ein durchaus virulentes Problem ist, mit dem wir uns da aktuell beschäftigen müssen. Vielleicht ein Problem, das man in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt hat und das man vielleicht auch ein bisschen totgeschwiegen hat. Aber es existiert, das muss man ganz klar sagen.
Also heißt, würdest du sagen, das Thema ist größer, als man glaubt oder nicht? Also mir geht es ein bisschen darum, wenn ich jetzt einen Verdacht hätte, wenn ich ein Auto habe, wie oft laufen Leute zu dir und sagen, ich bin irgendwie unsicher, und dann sagst du, nee, am Ende war alles gut? Oder wie oft musst du sagen, ja, begründeter Zweifel war begründet, ich habe was gefunden. Also gibt's da...
Naja, ich sag mal so, etwa 30% der Fahrzeuge, die wir untersuchen, stellen sich vielleicht als manipuliert oder verändert heraus. Was noch nicht immer heißt, dass es auch eine Fälschung ist, nicht? Also, wie gesagt, wir haben einige Fälle schon gehabt, wo die Fahrgestellnummer komisch aussah, aber wir haben eine veränderte Identität deswegen, weil das Auto mal geklaut gewesen ist. So, das, und dann befindet sich unter dieser Nummer noch eine andere Nummer. Das heißt, wir haben durchaus mit einem alten Auto zu tun.
Aber halt nicht mit diesem.
Aber halt eben nicht mit diesem Auto so. Ne? Mhm. Das Auto ist ab Berg mit der anderen Identität ausgeliefert worden. Also das kommt durchaus vor. Aber wie gesagt, wir haben eben auch mit diesen klassischen Fälschungen zu tun. Mhm. Das heißt, ich sag mal, ein Porsche 904 fährt mit der Fahrgestellnummer durch die Gegend, die es halt schon gibt. Ich meine, der Dirk, der kennt das ganz gut. Porsche im Rennsport ist ja auch so ein Thema, ne, wo man dann ganz klar sagt, okay, das Auto ist einfach ein Nachbau. Das Auto ist keine 10 Jahre alt und hat mit einem Porsche 904, wie er damals vom Band gelaufen ist in den 60er Jahren, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und diese Nummer gehört da auch nicht rein, weil es einfach kein originales Auto ist.
Du hast das Internet angesprochen. Ich bin da immer ein bisschen nervös. Also insofern, als ich bei diesen ganzen Angaben, die man dort findet, zu verschiedensten Autos, also auch Porsche 94, 911 und so weiter, nie genau weiß, wo kommen denn die Informationen her. Wie gewichtest und bewertest du das? Also es gibt ja gerade auch zum Porsche 904 und auch zu anderen Modellen gibt es ja auch entsprechende Literatur. Welchen Stellenwert hat diese gedruckte, veröffentlichte Literatur für dich im Verhältnis zum Internet?
Also ich verfüge natürlich über ein großes Literaturarchiv, ne? Und das ist für mich auch tageswichtig, dass ich mit der Literatur auch arbeite. Aber klar ist, ob das ein Luigi Fusi ist oder auch ein Herr Konradsheim, ne, das sind die große Autoren für Porsche oder Alfa, auch diese Menschen machen Fehler. Ne? Und wir wissen natürlich auch, dass bestimmte Literatur um Fahrgestellnummernkreise gerne mal ein bisschen erweitert wird und das auch sukzessive so passiert, weil man eben noch irgendwelche Fahrgestellnummern findet, die es auch gegeben haben könnte. Ne? Also auch beim Thema Shelby ist das alles nicht so wahnsinnig in Stein gemeißelt. Also alle Informationen, die wir haben, die müssen wir natürlich kumuliert betrachten und die müssen wir auch kritisch betrachten, vollkommen richtig. Also das ist nicht so, dass ich ins Buch reinschaue und sage, diese Fahrgestellnummer ist wie folgt und das ist das Auto. Das ist überhaupt nicht so. Ne? Also wir versuchen möglichst viele Informationen zusammenzutragen. Und die aber, wie gesagt, eben auch mit der entsprechend übertragenen Geschichte von dem Auto mit Verkäufern gegenzuprüfen. Und wir prüfen das einfach auf Plausibilitäten ab. Und das unterstützen wir eben dadurch, dass wir bestimmte Messungen am Auto durchführen und versuchen, sagen wir, bestimmte Dinge am Fahrzeug und dessen Historie auch messtechnisch nachzuweisen. So, und das Ganze ergibt dann ein Gesamtbild und dann muss man das eine oder andere vielleicht wirklich sehr kritisch hinterfragen, aber das Gesamtbild kann dann eben auch zu einem relativ klaren Ergebnis führen.
Jetzt hast du den Shelby zum Beispiel auch genannt. Also ich glaube, ein klassischer Fall ist, man hat einen Mustang Fastback, den man dann zum Shelby hochdestilliert hat. Beim Shelby gibt es auch so ein paar versteckte Nummern, soweit ich weiß, also woran man das erkennen kann, wenn man dann weiß, wo man sie findet. Kannst du uns vielleicht noch ein paar andere Baureihen nennen, ohne die jetzt zu bashen, wo du sagen würdest, Leute, da würde ich euch zur Vorsicht raten? Also eben auch Menschen, die vielleicht etwas weniger Erfahrung und weniger Kenntnis haben, was das angeht?
Also ich glaube, deine Frage zielt ein bisschen darauf ab, mit welchen Fahrzeugen und Fahrzeugtypen wir am meisten zu tun haben. Versteht das richtig?
Ja, so könnte man es auch sagen.
Oder genau. Am meisten fündig werdet vielleicht auch.
Also. Ja, also es ist klar, es ist klar, dass, ich sag mal, Fahrzeugtypen wie Porsche, alles, was da richtig, richtig schnell und sehr sportlich ist oder was in geringen Stückzahlen gebaut ist, ist natürlich immer ein Thema. Ne? Klar, Mercedes 300 SL haben wir schon häufig und vielfach jetzt in der Presse drüber gesprochen, ist ein Thema. Aber auch Marken wie Pizzarini oder Shelby-Fahrzeuge sind natürlich bei uns im Fokus. Aber es sind auch die frühen Alphas, die Vorkriegs-Alphas, die Bugatti, sind die Zagatos. Also solche Themen haben wir da ganz, ganz viel. Also das ist so, ja, im Kern das, womit wir uns beschäftigen. Aber ich habe auch schon moderne Autos untersucht, ne? Also moderne Rallye- und Rennsportwagen, wo schon Fragezeichen aufgetaucht sind, was die Identität des Fahrzeuges angeht. Ne?
Aber ich glaube auch Opel Kadett zum Beispiel, also was jetzt die GTEs angeht, Frage Original oder nicht, sollte man auch aufpassen, oder?
Unbedingt. Also ich kann mich da selbst nicht ausnehmen. Also als ich so 18, 19 unterwegs gewesen bin, ich war immer so die VW-Fraktion. Und das Erste, was ich bei meinem Golf gemacht habe, ist hinten den Heckscheibenrahmen erstmal schwarz lackieren, wie es beim GTI gewesen ist. Dann habe ich mir den roten Grill besorgt, den der GTI hatte. Ich habe mir die Pirelli-Felgen besorgt, das Spucknapf-Lenkrad. Und schon
Schupp, war's ein GTI.
Waren die Details so fast passend. So, und dann musste noch der 60 PS-Motor, der musste dann auch gegen den 1,8 Liter ausgetauscht werden. Ja, und dann ist man nah dran, ne? dass man natürlich nach außen hin suggerieren möchte, hey, ich habe hier ein GTI. War aber keiner. Ne? Und das ist natürlich bei den Opel GTEs und so weiter, ist das ganz genau das Gleiche. Ne? Ich habe das nicht mit bösem Vorsatz gemacht, sondern ich wollte einfach einen GTI haben, aber ich konnte mir leider keinen leisten. Also musste ich nach und nach für die entsprechenden Teile sorgen, Kotflügelverbreitungen und so weiter, um zumindest nach außen hin ein bisschen Kunst zu tun und der GTI-Gemeinde anzugehören. Und sonst hätte man mich wahrscheinlich damals am Wörthersee in Reifnitz auch nicht reingelassen.
wie ist denn das? Wir haben jetzt viel, also in aller Munde ist ja immer noch der 300 SL-Fall. Du hast jetzt viel über einen Porsche 904, über alte Bugattis haben wir gesprochen. Das sind alles Autos, die würde ich jetzt mal als besonders und weil sie so besonders sind, auch tendenziell eher als teuer bis sehr teuer oder sogar extrem teuer bezeichnen. Es gibt ja auch ganz viele Oldtimer, wir haben es jetzt gerade ein bisschen geschnitten, die alten GTIs, die alten Opels, wobei die mittlerweile auch schon teuer sind, irgendwie für das, was es ist, in meinen Augen zumindest. Ist es bei günstigeren Autos auch so? Oder sind es dann nur diese von Fahrzeugen, bei denen was passiert ist, manipuliert wurde, die irgendwie geklaut wurden mal und deswegen eine neue Fragestellung mal bekommen, eine neue Identität? Oder gibt es da auch aktive Arbeiten?
Ich habe ganz viel auch mit günstigeren Fahrzeugen oder so mal, ne, also in anderen Preiskategorien zu tun. Wir machen relativ viele Motorradrahmen zum Beispiel. Ne? Wir schauen uns Motorradrahmen an, weil häufig da die Fahrgestellnummern nicht mehr sichtbar sind oder weil die zigmal überlackiert worden sind. Das sind alles Themen, die wir haben. Ich habe hier einen Rahmen von der Vespa stehen. Der Kunde holt den in den nächsten Tagen ab. Da haben wir auch die Fahrgestellnummer war nicht mehr sichtbar und die haben wir uns angeguckt, ne, und haben geguckt, dass wir die wieder vernünftig sichtbar machen können und auch nachweisbar machen können. Mhm. Also natürlich haben wir auch den VW Käfer schon gehabt, ne, wo die Frage gestellt war, ist der wirklich immer ein Cabrio gewesen oder war das vielleicht mal eine Limousine? Ne? Also auch so profane Themen. Oder ist der Faltdachkäfer immer ein Faltdachkäfer gewesen oder hatte der mal ein Dach ohne Loch? So, also klar, haben wir auch. Da stellen sich diese Fragen mitunter auch. Aber natürlich ist es schon so, dass wir häufiger natürlich mit Fahrzeugen zu tun haben, wo es letzten Endes um höhere Werte geht, das ist auch klar.
Eine Frage habe ich noch in die Zukunft vielleicht zu blicken oder eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, du hast gesagt, wir haben das Thema vielleicht in der Szene auch unterschätzt oder wir haben es einfach nicht beachtet. Originalität versus Fälschung und so weiter. In der Kunst gibt es ja sowas wie eine Provenienzforschung. Also gezielt eine Wissenschaft, die sich darum kümmert, wo kommt dieses Kunstwerk her? Wer waren die Vorbesitzer? Da hat es natürlich auch noch andere Themen, weil Kunstwerke ja zum Teil eben auch gestohlen oder beschlagnahmt wurden, dann irgendwo hingebracht wurden und man dann jetzt eben wieder auch seitens der Museen halt schaut, sind wir überhaupt die rechtmäßigen Besitzer, wenn man die Geschichte anschaut und so weiter. Wäre sowas für alte Fahrzeuge, historische Fahrzeuge auch ein Ansatz, den man mal vielleicht verfolgen sollte, dass man sowas irgendwo installiert, um ein Wissen zu sammeln, um das wissenschaftlich auch zu hinterlegen und eben damit auch vielleicht Fragen schneller und leichter noch beantworten zu können? Oder ist das zu abstrakt?
Überhaupt gar nicht. Also ich finde es super, dass du gerade diesen Brückenschlag zur Kunst gemacht hast, ne? Wenn man sich überlegt, ein Mercedes 300 SL, um mal wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, das Auto ist ein Kunstwerk, das ist einfach so. Und es gibt ganz, ganz viele Analogien, die wir haben im Bereich zur Kunst. Das hat was mit dem Markt zu tun, aber auch der Provenienz der Fahrzeuge, Erfolg der Restaurierungen. Also ganz, ganz viele Fragen, die wir uns bei Fahrzeugen heute stellen, stellen sich im Rahmen der Kunst schon viele, viele, viele Jahre vorher. Auch das Thema Sachverständige, Interessenskonflikt, ne? Also im Kunstmarkt ist es häufig so, dass Sachverständige für die Kunstwerke auch durchaus am Handel beteiligt sind. Das wird immer wieder sehr kritisch hinterfragt. Und das sollte es bei uns im Bereich eigentlich auch, ne? Also, dass man nicht diesen Interessenkonflikt hat. Wenn ich etwas bewerte, darf ich es aber gleichzeitig nicht auch noch handeln. Ja, oder wenn ich als Sachverständiger irgendwo auftrete oder als Typreferent, dann ist es ganz, ganz schwierig, wenn ich etwas bewerte und auf der einen Seite aber auch einen Handel damit betreibe. Das ist eine Diskussion, die es in der Kunst schon ganz, ganz lange gibt. Aber auch viele der Untersuchungen, die wir so machen, sind auch teilweise der Kunst entlehnt. Also auch Bilder werden geröntgt, um zu gucken, gab es da Veränderungen, kommen die vom Künstler selber oder ist das im Rahmen der Restaurierung passiert oder hat man das Kunstwerk tatsächlich gefälscht oder, ne? Also viele solche Themen haben wir da auch und diese Analogie zur Kunst haben wir eigentlich oder stelle ich seit vielen Jahren her. Also ich interessiere mich auch sehr für Kunstfälschungen. Der Fall Beltracchi, den zitiere ich immer ganz gerne. Auch in meinen Vorträgen mache ich das ganz gerne, weil es da ganz deutliche Analogien gibt, weil eben auch da viele Geschichten erzählt worden sind und Geschichten konstruiert wurden, wo diese Bilder denn herkommen. Und das ist bei Autos nicht anders. Wenn man eben also gefälschte Fahrzeuge hat, die ganz plötzlich irgendwie auftauchen, dann werden Wunder, was für Geschichten erzählt, wo die herkommen. Und da gibt es Zeugen, die dann auch zu der Historie von dem Auto was aussagen können, aber die sind mitunter natürlich gar nicht belastbar, weil die einfach schlichtweg gekauft sind, diese Leute. Ne? Also da gibt es ganz, ganz deutliche Analogien dazu.
Spannender Fall übrigens, bleiben wir vielleicht bei der Kunst, bei Fotografien. Ich glaube, in München gibt es im Moment einen Gerichtsprozess, wo auch Leute sehr geschickt Fotografien von Cindy Sherman, Helmut Newton und solchen Fotografen verkauft haben. Eben die Story war richtig gut. Und da ist halt ein Käufer drauf reingefallen. Insofern, also kann man auch vielleicht als These in den Raum stellen, zu einer guten Fälschung gehört auch auf jeden Fall eine gute Story.
Unbedingt, unbedingt. Also ich erinnere an diesen wunderbaren Fall, ich sag mal, Beltracchi ist so ein schönes Beispiel. Da hat der Wolfgang Beltracchi, um die Bilder in den Markt zu bekommen, hat er eine Sammlung Jäger erfunden. Und diese Sammlung Jäger, die sollte irgendwo in München beheimatet sein. Und um den Beweis zu erbringen, dass diese Bilder schon frühzeitig existiert haben oder zur Frühzeit existiert haben, hat er alte Fotografien angefertigt, also alt anmutende Fotografien und hat in einem historischen Kontext mit alter Tischdecke, alten Möbeln diese Bilder an eine Wand gehängt und hat sie sozusagen auf alt gemacht fotografiert und der war so dreist, der hat seine eigene Frau als diese Frau Jäger in den Vordergrund gesetzt, hat ihr alte Klamotten aus den 20er Jahren angezogen und hat damit suggeriert, dass das Bild zu dem Zeitpunkt in den 20er Jahren schon existiert hat. Das ist vollkommen verrückt, aber es hat funktioniert. Also das meint aber auch bei uns wiederum analog, dass wir uns natürlich auch den Kontext der Fahrzeuge, die Fotos und auch die Dokumente genau anschauen müssen. Und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern das heißt, wir haben auch schon viel mit gefälschten Dokumenten zu tun gehabt.
Ich kann dich natürlich nicht entlassen, um nochmal auf das Thema 300 SL zu kommen. Muss ich einfach. Ja. Das interessiert alle. Ich weiß natürlich, du kannst natürlich keine Geheimnisse verraten und sozusagen nicht in dein Innerstes können wir schauen. Ich habe da die Frage, was die Zukunft anbetrifft. Wie geht das denn jetzt in so einem Fall weiter? Also ohne, dass du jetzt Details verrätst, das weiß ich, das kannst du natürlich nicht tun, wollen wir dich auch nicht verführen. Aber was wäre denn so ein Weg, wie so etwas eben weitergeht? Also wir haben zwei Autos, die angeblich die gleiche Identität haben. Wie wird das jetzt gelöst sozusagen? Also wie wird das geregelt? Was passiert da jetzt?
Also was ja aktuell passiert ist, und ich habe gestern die nächste Information bekommen, also auch in Stuttgart, glaube ich, wird aktuell noch sogar noch ein weiterer Fall verhandelt. Das kam in den Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, gestern Abend, wo also wieder ein Geschädigter, in dem Fall ein Belgier, klagt, weil er eben auch ein Auto hat, dessen Identität äußerst fragwürdig ist. Ne? Also das heißt, wir haben vor zwei Wochen jetzt den ersten Gerichtsprozessauftakt gehabt, wo es um ein Fahrzeug geht, das also doppelt in Deutschland existiert und der eine hat den anderen verklagt, weil er sein Auto nicht zulassen kann und er hat ihn darauf verklagt, sein Auto abzumelden, damit er seins zulassen kann. Jetzt haben wir also ein Gerichtsverfahren, wie gesagt, seit in der Öffentlichkeit auch bekannt, wo jemand darauf klagt, dass die Identität seines Autos nicht sauber ist. Wir haben den Fall mit dem Herrn Grieser. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich parallel drei Fälle, die hier öffentlich werden. Und das passiert alles in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum jetzt, interessanterweise. Und das heißt, hier eine Prognose abzugeben, wie das weitergeht, das kann ich nicht sagen, weil das eben, wie gesagt, alles nicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum sukzessive immer wieder aufkommt, sondern weil wir in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum jetzt diesen Fokus in diese Dinge hineinbekommen. Das heißt, eine Prognose abzugeben ist da unglaublich schwierig. Aber für mich spricht das schon dafür, dass es mitunter berechtigte Zweifel an den Identitäten der Fahrzeuge gibt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere Fahrzeug jetzt auch etwas kritischer beleuchtet wird. Das große Problem, was wir eigentlich bei diesen Themen haben, im Übrigen auch international, dass es zu gefälschten Fahrzeugen praktisch keine Gerichtsurteile gibt. Mir wäre kaum eines bekannt, wo jemand wegen Betrugs an der Manipulation über die Fahrgestellnummer verurteilt worden wäre. Dazu gibt es keine Gerichtsurteile. Und ich glaube, dass unsere Szene das ganz, ganz dringend mal braucht, ein Gerichtsurteil, das eben klar macht, dass man an den Fahrgestellnummern von Fahrzeugen nicht herumfuschen darf.
Wobei das ja eigentlich klar geregelt ist, oder? Also was Fahrgestellnummern anbetrifft, weil eigentlich ist es doch nur der Originalhersteller berechtigt, diese Fahrgestellnummer zu vergeben.
Richtig. Es gibt aber eine deutliche Erklärung im Paragraph 59 Straßenverkehrszulassungsordnung. Da steht ganz genau drin, was die Fahrgestellnummer tut und was mit einer Fahrgestellnummer passiert, wenn man sie gegebenenfalls auf ein anderes Auto überträgt. Mhm. Viele Leute wissen nicht, dass das durchaus möglich ist. Man kann eine Fahrgestellnummer auf ein anderes Auto übertragen. Essentiell dabei ist aber nur, dass keine Vermehrung eintreten darf. Ne? Und es muss gekennzeichnet werden. Mhm. Es muss klar gekennzeichnet werden. Wie gesagt, im Paragraph 59, den man auch finden kann, im Internet ist der verfügbar, steht ganz genau drin, wie zu verfahren ist, wenn ich mich an einer Fahrgestellnummer, wenn ich mich damit beschäftige oder wenn ich sie verändern muss oder wenn ich ein neues Fahrgestell brauche etc. Das steht ganz klar drin. Und insofern müssten eigentlich einige der Fahrzeuge, die neue Rahmen bekommen haben oder Fahrgestellnummer, Identitätsübertrag stattgefunden hat, die müssten gekennzeichnet sein. Aber in häufigen Fällen sind sie es nicht. Und damit hat man sozusagen eigentlich Urkundenfälschung begangen, weil die Fahrgestellnummer ist eine Urkunde. Mhm.
Und da gibt es keine Gerichtsurteile, die passend sind. Was glaubst du, was wäre denn ein sinnvolles Gerichtsurteil? In welche Richtung müsste das sich ausgehen?
Also mir ist kein Gerichtsurteil bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, und das ist das, was der Fall aktuell auch zeigt, dass wir überhaupt erst einmal Verständnis dafür erzeugen müssen, worum es hier eigentlich geht. Wenn ich mich jeden Tag mit diesen Themen beschäftige und ihr auch aus der Szene seid, dann wisst ihr das natürlich, oder zumindest teilweise wissen wir das. Aber wir stellen uns vor, dass ein Richter, der muss sich mit diesen Themen überhaupt erst einmal auseinandersetzen. Ein Staatsanwalt oder Anwälte überhaupt müssen sich mit diesen Themen erst einmal auseinandersetzen. Und das Verständnis dafür zu erzeugen, dass es beispielsweise zwei Autos mit der gleichen Fahrgestellnummer gibt, das war bis vor wenigen Jahren, ich glaube, für viele Laien, und mitunter sind das Richter nun mal einfach auch, das war denen überhaupt gar nicht klar, dass so etwas passieren kann. Und das Verständnis dafür, das muss überhaupt erst einmal erzeugt werden, dass so etwas passieren kann und das eben auch aus unlauteren Gewinnmaximierungsgründen.
Thema Verständnis, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben jetzt einiges dazu beigetragen, dieses Verständnis zu steigern oder zumindest das Interesse dafür zu wecken, ein solches Verständnis zu entwickeln. Ich fand es super spannend, Sebastian. Freue mich schon, wenn wir uns irgendwann mal sehen, um uns weiter auszutauschen. Für mich ist das einfach ein rasend spannendes Thema.
Absolut.
Für dich auch. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man dir zuhört. Und ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen und zeigt mir einfach, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir es weiterverfolgen, aber auch wie spannend und wie interessant es ist und dass das eben auch zum Oldtimer, zum klassischen Auto in dem Fall dazugehört, dass man sich mit der Geschichte und auch mit der individuellen Geschichte der einzelnen Chassisnummern befasst. Vielen Dank.
Ja. Ganz herzlichen Dank auch in eure Richtung.
Danke. Dann an euch da draußen natürlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen bei Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht. An meiner Seite war heute Dirk Johe, unser Gast. Sebastian Hoffmann vom TÜV Rheinland, der sich mit Oldtimern beschäftigt hat. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-ams@motorpresse.de. Hinterlasst uns Kommentare bei iTunes, Spotify und Co. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.